Nun Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich lese nochmal den Text aus Markus 4, Vers 35 bis 41, den wir gerade schon im Clip gesehen haben. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns an das andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Und lieber Herr, bitten wir dich, segne du unser Reden und Hören. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Christus an Bord: Sorgt euch nicht, fürchtet euch nicht. Und dein erster Gedanke: der Schlaf des Gerechten im Sturm Jesus suchen. Wir befinden uns am See Genezareth. Und der ist etwa so lang wie von Sinsheim bis Eppingen-Mühlbach. Und so breit wie von hier nach Östringen. Wenn wir das mit einem See in Baden-Württemberg vergleichen wollen, dann ist es die Länge vom Untersee, da diesen Zipfel links unten vom Bodensee, aber dreimal seine Breite. Und die umliegenden Berge, die sorgen beim See Genezareth gelegentlich für heftige Fallwinde. Für die Schifffahrt kann sowas lebensgefährlich werden. Wenn es am Untersee und da beim Bodensee ungemütlich wird, dann blinkt die Sturmwarnung. Vernünftige Freizeitskipper, die steuern dann einen der nächsten Häfen an. Und die Wasserschutzpolizei fährt raus und sammelt dann die übrig gebliebenen Windsurfer ein. Am See Genezareth gab es das alles noch nicht. Das Unwetter kam überraschend und keiner kam zu Hilfe. Und diese Lage erleben die Jünger hier. Ihre Boote sind nur Nussschalen und die sind den Elementen hilflos ausgeliefert. An Navigation ist nicht mehr zu denken. Die Segel müssen schleunigst eingeholt werden, sonst kentert das Boot. Die Wellen brechen über die Bordwand, jede freie Hand wird zum Schöpfen gebraucht. Denn sonst sinkt der Kahn auf den Seegrund. Da müssen alle mit anpacken. Apropos alle, wo steckt denn unser Rabbi? Beim Abtakeln hilft er nicht? Beim Schöpfen auch nicht? Ist das die Möglichkeit? Der liegt im Heck auf seinem Kuschelkissen und schlummert. Ratzt wie ein satter Säugling, der hat Nerven. Meister, aufwachen! Wir saufen gleich ab mit Mann und Maus. Kümmert dich das denn gar nicht? Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Sehen wir das erstmal positiv. Schön, wenn jemand einen so guten Schlaf hat. Manche Leute sitzen nachts im Bett vor lauter Sorgen, drehen sich ständig rum, hoffen, dass die Nacht bald endet oder probieren es mit Schäfchen zählen. Manche Glückspilze zählen bis 3, dann schlafen sie. Pechvögel zählen bis 3:30. Gut, Jesus hat den ganzen Tag gearbeitet, hat an der frischen Luft die Menschen gelehrt, Gleichnisse erzählt, wiederholt und erklärt und Fragen beantwortet, so laut, dass es jeder versteht. Das ist auch Arbeit. Das strengt an, das macht müde. Aber jetzt ist Feierabend. Der Acker ist bestellt, das Volk ist gelehrt. Um den Erfolg macht sich Jesus keine Sorgen. Diese Sorge überlässt er seinem himmlischen Vater. Er hat das Wort Gottes an den Mann gebracht, in den Mann bringt es der Heilige Geist. Und dieses Vertrauen hat Jesus. Er hat seinen Teil getan und er weiß, Gott wird das Beste daraus machen. Darum kann er so gut schlafen. trotz des Heulens des Sturms und dem Klatschen der Wellen und trotz seinen total durchnässten Kissen. Und da kann uns Jesus ein Vorbild sein. Wir müssen nicht rund um die Uhr arbeiten und uns dann mit Sorgen im Bett rumwälzen. Nein, wir tun, was wir können, und dann fahren wir den Computer runter, hängen den Schlüssel vom Traktor an den Nagel, machen die Nachrichten aus und geben die Sorgen ganz bewusst an Gott ab. Wir haben das auch schriftlich. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das sollte eigentlich helfen bei Einschlafproblemen. Und deshalb habe ich ja auch die Predigt überschrieben mit Christus an Bord, sorgt euch nicht, fürchtet euch nicht. Auch Simon Petrus kann uns hier Vorbild sein. Apostelgeschichte 12. Da liegt er in einem elenden Loch, ist an zwei Soldaten gekettet und hat den Tod vor Augen. König Herodes will ihn hinrichten lassen, weil dem Pöbel die Ermordung von Jakobus so gut gefallen hat. Und wie geht es Petrus in dieser ungemütlichen Nacht? Petrus schläft. Er schläft den Schlaf des Gerechten. Und der Engel, der ihn retten soll, der muss ihn erstmal wachrütteln. Hans Lilje, den späteren hannoveranischen Bischof, ging es genauso. 1944 hatte die Gestapo verhaftet. Lilje hatte Kontakt gehabt zum Widerstand gegen Hitler. Und jetzt wartete er auf den Volksgerichtshof. Folter und womöglich der Tod. Er lag auf einer harten Pritsche. Die ganze Nacht brannte über ihn ein grelles Licht. Andere hätten kein Auge zugekriegt. Hans Lilje konnte schlafen, geborgen in Christus. Und er hatte sich damals vorgenommen, ich schreibe mal einen theologischen Aufsatz. Thema: über den Schlaf als eine Form, Gott zu loben. Leider hat Lilje das dann nie getan. Also die Sorgen an Gott abgeben und dann friedlich einschlafen. Das können wir hier lernen. Das muss ich auch noch besser lernen. Und das wünsche ich letztlich uns allen. Bei Jesus konnten wir sehen, den Schlaf des Gerechten. Und für uns gilt, im Sturm Jesus suchen. Zurück also zu unserer Geschichte. Jesus wird aus dem Schlaf gerissen. Seine Jünger machen ihm Vorwürfe. Rabbi, wir ersaufen, wir sterben. Interessiert dich das gar nicht? Doch, sofort ist Jesus auf den Füßen. Er nimmt sich Wind und Wellen vor, schweig und verstumme. Und die reagieren sofort. Im Sturm geht die Puste aus. Der See liegt so ruhig da wie ein Eimer Milch. Und gleich anschließend nimmt sich Jesus seine Jünger vor. Er fragt sie, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und schon fürchten sie sich wieder. Fürchten sich sehr, steht hier. Aber aus einem anderen Grund. Der Grund ihrer Furcht hat gewechselt. Sie fürchten nicht mehr Wind und Wellen, Untergang und Tod. Jetzt fürchten sie Christus. Wer ist der, dass sie Wind und Meer gehorsam sind? Und dazu ein zweiter Gedanke. Wen fürchten wir? Todesangst oder Gottesfurcht? Was ist das für einer? Den ganzen Tag hat er nette Gleichnisse erzählt. Beispielgeschichten über das Reich Gottes. Geschichten, die jedes Kind versteht und die sich der schlichteste Geist merken kann. Aber jetzt steht er auf und erteilt dem Sturm Kommandos. Und das Tollste, Wind und Meer gehorchen ihm. Wer ist der? Die Jünger haben es später verstanden. Und wir sollten es auch wissen, Jesus ist der Sohn Gottes. In Jesus ist Gott einer von uns geworden. Er ist ganz Mensch, todmüde nach einem anstrengenden Tag. Und das wussten die Jünger als gute Juden, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Aber hier merken sie, der Mann ist trotzdem nicht nur Mensch. Wind und Meer gehorchen ihm. Die Schöpfung spurt wenn er redet. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Und diese Erkenntnis verstört die Jünger zunächst. Sie macht ihnen Angst. Mit wem haben wir uns da eingelassen? Was hat der für eine Macht? Wer ist der, dass in Wind und Wellen gehorsam sind? Wer ist der? Die Jünger diskutieren drüber. Später haben Konzilien, also Versammlungen von Kirchenleitern und Bischöfen, darüber diskutiert. Generationen von Theologen haben sich die gelehrten Köpfe darüber zerbrochen und tun es bis heute. Aber die Christenheit hat sich geeinigt. Die Antwort ist in den Glaubensbekenntnissen festgehalten. Meist sprechen wir hier im Gottesdienst das apostolische Glaubensbekenntnis aus dem ersten Jahrhundert. Heute werden wir ein Bekenntnis aus dem vierten Jahrhundert sprechen, das auf den Konzilien von Nicea und Konstantinopel abgefasst worden ist. Und wo davon die Rede ist, er, also Christus, ist der einzig geborene Sohn Gottes. Er ist unser Herr, empfangen von Gottes Geist und ganz menschlich geboren von der Jungfrau Maria. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, für uns Mensch geworden. Luther hat dann später noch was Entscheidendes hinzugefügt. Im kleinen Katechismus schreibt er: Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, sei mein Herr. Und das ist extrem wichtig. Ja, Jesus ist ganz Mensch, Mensch geworden, gestorben und auferstanden. Und das aber alles für uns. Und gleichzeitig ist er ganz Gott, ohne Abstriche, der Schöpfer, der Richter, der Allmächtige, der wiederkommende Herr, der einzige Boss im ganzen Universum, auch wenn er Sandalen trägt und Achtern im Fischerboot schlummert. Ja, das wollen wir festhalten. Aber entscheidend ist, er ist mein Herr. Er ist für mich gestorben, um mich rauszuholen aus Schuld, aus Tod und Gericht. Und jetzt hat ein Regierungswechsel stattgefunden. Jetzt hat er in meinem Leben das Sagen. Jetzt frage ich nach seinem Wort. Jetzt soll seine Liebe auf mich abfärben. Der Herr der Welt, er ist mein Herr. Das macht den Unterschied. Können wir das so sagen? Christus ist mein Herr. Und nur noch der dritte Gedanke, eine Einladung. Bei Jesus ausruhen als Hilfe gegen die Angst. Schauen wir auf dieses Bild da oben. Wir sehen den aufgepeitschten See. Die Jünger kämpfen, dass sie nicht untergehen. Und Jesus, der schläft. Und wenn wir genau hinschauen, fällt uns noch etwas auf, dass die Künstlerin hier in diesem Bild hineingemalt hat, obwohl es davon nichts jetzt in diesem Bibelabschnitt steht. Die Künstlerin Maria Eisinger aus Hoffenheim.
Das sind zwei Kissen.
Ja, sehr gut. Das hat jemand genau beobachtet. Das sind zwei Kissen. Und mit diesem zweiten Kissen will sie die Einladung Jesu aussprechen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, nach einer anstrengenden Zeit, ruht ein wenig. Oder wo er im Predigtext vom nächsten Sonntag über Maria und Martha, von Maria, die ihm zu Füßen sitzt, und auf ihn hört, sagt, sie hat die gute Entscheidung getroffen. Sie hört auf mich. Die Jünger sind hier noch nicht so weit. Habt ihr noch keinen Glauben? Nein, der ist erst ganz am Anfang. Aber sie beginnen allmählich zu begreifen, Jesus ist der Rabbi, der faszinierende Bibelausleger. Ja, und er ist ein großartiger Heiler. Und ihre Hoffnungen gehen noch weiter. Vielleicht ist er gar der Messias, wird die Römer aus dem Land werfen, das Königtum Davids wiederherstellen. Und für uns sind vielleicht ein paar sichere Ministerposten drin. Aber hier kommen sie ins Nachdenken. Wer ist der wirklich? Wind und Wellen gehorchen ihm. Die Antwort haben sie später gefunden, als sie begriffen haben, der kann nicht nur Wetter machen. Der Mann ist sogar stärker als der Tod. Nach der Auferstehung fiel der Groschen. Jesus, mein Herr und mein Gott. Hier sind sie noch nicht so weit. Sie fürchten sich sehr. Nicht mehr vor dem Sturm. Der hat ja klein beigegeben. Auch nicht mehr vor dem Tod. Der scheint jetzt nicht mehr aktuell zu sein. Jetzt fürchten sie sich vor Jesus. Und das ist schon mal nicht schlecht. Die Furcht Gottes, so heißt es ja, ist der Weisheit Anfang. Und wer Gott fürchtet, der hat keine Angst vor anderen Mächten. Ja, ich weiß, das ist missbraucht worden. Unser letzter Kaiser hat sinngemäß getönt, wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts in der Welt. Hätten sie nur mal Gott gefürchtet. Und trotzdem bleibt es dabei, Gottes Furcht sollte andere Ängste vertreiben. Und das brauchen wir dringender denn je. Fürchte dich nicht, beziehungsweise fürchtet euch nicht. Das soll der häufigste Satz in der Bibel sein. Steht da rund 150 Mal. Und das nicht ohne Grund. Ängste und Befürchtungen prägen unser Leben. Und sie können uns kaputt machen. Vor vielen Jahren wurde auf einem Kirchentag die Losung ausgegeben, fürchtet euch. Und wir hatten Ängste damals vor dem Waldsterben, vor dem Atomkrieg. Es war die Zeit der Nachrüstungsdebatte. Und heute ist es wieder soweit. Wir fürchten den Klimawandel. Manche unserer Kids sehen sich als die letzte Generation. Die Presse malt schon Katastrophenszenarien aus. Der Sturm auf dem See Genezareth ist Kinderfasching begegnen. Wir fürchten Pandemien oder die Folgen der Impfung. Wir fürchten Herrn Trump oder Herrn Putin, sehen überall Islamisten oder überall nur noch Nazis. Wir fürchten das Ergebnis der heutigen Wahl. Und auch für die Kirche sehen wir schwarz. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Seit dem Krieg hat sich die evangelische Kirche halbiert. Und wer sagt es? Sagt uns, dass sie sich nur gesund schrumpfen würde? Im Osten sind über 80% gegangen. In der Tat, das Kirchenschiff schlingert ein schwerer See. In der Apostelgeschichte wird ein Schiffsuntergang geschildert. Um den Kahn flott zu kriegen, schmeißen sie die Ladung über Bord. In unserer Kirche hat man manchmal den Eindruck, versuchen sie das Gleiche. Sie werfen die Gebote Gottes über Bord, eins nach dem anderen. Der bislang letzte Streich, der strafrechtliche Schutz für das ungeborene Leben, soll vollends fallen. Und der Rat der EKD findet das zustimmungsfähig. Nein, da kann ich mich nur schämen. So beschleunigt man den Untergang eher noch. Aber sehen wir nicht auf den Sturm und die Wellen. Sehen wir nicht auf die Leichtmatrosen, die am Ruder sind, in Staat und Kirche. Sehen wir auf Christus. Hören wir nicht auf das Heulen des Sturms. Hören wir nicht auf das beunruhigende Ächzen der Planken. Hören wir auf die Verheißung Gottes. Fürchten wir nicht das Ende der Kirche und fürchten wir auch nicht den Weltuntergang. Wir sollen Gott fürchten und lieben und vertrauen. Und egal wie stürmisch es bis dahin ist, freuen wir uns auf das, was kommt. Das haben die Jünger gelernt in dieser dramatischen Nacht. Oder besser, sie haben begonnen, es zu begreifen. Wir haben Christus an Bord. Und er ist unbegreiflich mächtig. Stärker als Wind und als Meer. Stärker als Klimawandel und Panzerdivisionen. Stärker als Leben und Tod. Und selbst wenn der Kahn tatsächlich untergeht, von ihm wird uns auch das nicht trennen. Ganz im Gegenteil. Charles Spurgeon hat gesagt, an jedem Tag, an dem ich lebe, ist Jesus Christus bei mir. Und wenn ich nicht mehr lebe, bin ich bei Jesus. Dieser Glaube macht unbesiegbar. Gott schenke ihn uns allen. Amen.